Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrarscience Wissen Kompakt der Haberle-Pfarrer bei Gumpenstein. Heute dreht sich alles um Mais-Silage, ein bedeutendes Grundfutter für Wiederkäuer, besonders in der Rindermast und auch in der Milchviehhaltung. Ich, Andreas Steinwieder, darf gemeinsam mit meinem Gast Ingenieur Reinhard Resch, Experte für Futterqualität an der Haberle-Pfarrer bei Gumpenstein, einen genauen Blick auf Erntetechnik, Silierung und Managementfragen beim Anbau und Gewinnung von Mais-Silage werfen. Freuen Sie sich auf spannende Erkenntnisse direkt aus aktuellen Forschungsprojekten und Untersuchungen und auf praxisnahe Empfehlungen. Lieber Reinhard, herzlich willkommen im Podcast.
Grüß dich, Andreas, es freut mich sehr.
Reinhard, vielleicht zu Beginn. Viele deiner Erkenntnisse kommen aus dem Silageprojekt heraus, wo ihr gemeinsam mit Beratungskräften in Österreich wichtige Erkenntnisse zur Silierung, zur Fütterung, zur Silageentnahme produziert und weitergebt. Vielleicht sagst du zu diesem Projekt ein bisschen was zu Beginn.
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, bundesweite Futterprojekte im Bereich Grobfutter zu initiieren, wo aus Praxisbetrieben Erkenntnisse zu den Qualitäten in Verbindung mit dem Management abgefragt werden sozusagen und im chemischen Labor die Qualität bestimmt wird, um daraus wieder neue Erkenntnisse zu erzielen, zu Schwerpunkten, um das letzten Endes wieder zurückzugeben in die Praxis hinaus.
Wenn wir jetzt zum Thema Mais-Silage kommen, ihr macht es ja auch im Grassilage-Bereich, aber heute sind wir bei der Mais-Silage. Wie siehst du die Bedeutung der Mais-Silage in der Wiederkäuerfütterung in Österreich? Nimmt sie ab, nimmt sie zu?
Die nimmt tatsächlich zu. Wir haben von der Statistik Österreich bzw. im grünen Bericht relativ gleichbleibende Anbauflächen. Aber wenn man das betrachtet, dass die Betriebszahlen definitiv zurückgehen durch den Strukturwandel, nehmen tendenziell die Anbauflächen auf den Milchviehbetrieben und noch stärker auf den Mastbetrieben zu.
Und was ist die Ursache?
Das hängt einerseits mit dem Klimawandel zusammen. Da gerät durchaus auf den ackerfähigen Standorten das Grünland, der Feldfutterbau unter Druck, weil so ein Silomais von den Erträgen her sehr gut ist und es ist eine Mischung aus Faser und Energie. Futter, das bei den Wiederkäuern sehr gern gefressen wird.
Deswegen und Mais auch ist die auch Bedeutung. Als C4-Pflanze im Wasserverbrauch sehr effizient, oder?
Sehr effizient, das heißt, du kannst letzten Endes mit weniger Wasser eine Trockenmasse bilden. Also die reden wir hier von ungefähr 450 Kilogramm Wasser pro einem Kilogramm Trockenmasse und vergleichsweise beim Grünland reden wir hier von 700 bis 800 Liter Wasser, die wir hier benötigen.
Wir reden ja heute über die Mais-Silage-Qualität vorwiegend, aber das beginnt ja schon bei der Sortenwahl. Welche Sorte verwende ich, hat einen riesen Einfluss darauf, was ich dann im Silo habe und dann auch, was von den Tieren gefressen wird. Vielleicht kannst du zur Sortenwahl etwas sagen, auch im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Regionen. Also wenn ich eher am Berg oben bin, wo ja der Mais teilweise auch etwas einzieht in die Grünlandregionen, wie wichtig ist die Sortenwahl?
Ist ein ganz zentraler Punkt, die Sorte einigermaßen von der Reifezahl im Griff zu haben, weil die Reifezahl sagt etwas über den Temperaturbedarf bis hin zur Reife aus. Also Mais braucht als subtropische Pflanze eine gewisse Wärmesumme am Ende des Reifeprozesses, die da sein muss. Ansonsten werden die Körner nicht reif. Und die Qualitäten sind dann unzufriedenstellend.
Und diese reife Summe, die notwendig ist bis zur Körnerreife, ist sortenabhängig?
Die ist sortenabhängig. Es gibt natürlich noch Typen wie Hartmais und Zahnmais, die darüber hinaus noch vom Stärkekorn her einen gewissen Unterschied machen. Aber der große Unterschied sind einfach die Reifeklassen, die man in der Reifezahl sieht. Beispielsweise, wenn man so in Richtung Reifezahl 200 geht, das sind Typen gewesen, die früher in den Grenzlagen bei 600, 700 Meter Seehöhe angebaut wurden, vor 40 Jahren. Heute finden wir diese Reifezahlen auf über 1000 Meter Seehöhe.
Weil sich das Klima verändert hat. Nicht, weil sich die Sorte verändert hat, sondern weil sich das Klima verändert hat.
Weil wir höhere durchschnittliche Jahrestemperaturen haben und auch entsprechend höhere Sommertemperaturen, insbesondere auch in der Nacht. Und das ist für die Pflanze Mais natürlich ein Vorteil.
Wenn ich als Grünlandstandort eine Sorte verwende mit einer zu hohen Reifezahl, was ist dann die Folge im Silo?
Ja, es besteht natürlich dann das Problem, dass die Sorte sehr spät erst reif würde. Und da kann es einen Konflikt geben in gewissen Seehöhenlagen mit Frostereignissen. Sobald ein Frost da ist, muss sofort geerntet werden, ansonsten kommt es zu massiven Verpilzungen auf dem Feld. Mhm. Und wenn die Reife der Körner noch nicht da ist, ist einfach dann die Trockenmasse auch noch nicht erreicht. Und wenn das nicht der Fall ist, hat man einen hohen Verlust durch Gärsäfte, die entstehen. Das rinnt praktisch gewisse Energie aus dem Silo weg, die man durch die Wiederkäuer nicht nutzen kann.
Und auch der Stärkegehalt ist dementsprechend gering dann, weil die Körner nicht ausgebildet sind.
Der ist dann unter 30%. Und das ist so ein Orientierungswert. 30% Stärke, das soll man schon erreichen durch die Reife.
Wenn ich jetzt da in die andere Richtung denke, ich bin in einer Gunstlage und ich nehme eine zu frühreife Sorte, wie muss ich dann reagieren oder wo verspiele ich dort dann?
Ja, das kann sich natürlich dann so auswirken, dass der Zeitpunkt vom Häckseln schon sehr früh erreicht wird. Da reden wir zum Beispiel von Mitte August. Mhm. Ja, wir haben heute teilweise sehr heiße Sommer. Und wenn die Pflanzen dann schon in die Reife gehen, zeigt sich das oft nicht an der Farbe der Restpflanzen. Die sind oft noch grasgrün, aber die Körner in den Kolben sind schon physiologisch reif, könnte man sagen. Die sind schon sehr hart. Und in diesem Zustand ist die Verdaulichkeit dann oft schon im Abnehmen wieder. Das heißt, dann nimmt man den Vorteil der Ganzpflanzenverdaulichkeit dann bis zum Tier nicht zur Gänze mit.
Auf das muss ich aufpassen mit der Reifezahl in der Gunstlage. Insgesamt der richtige Erntezeitpunkt, wie erkenne ich den als Praktiker jetzt vor Ort und warum ist das so wichtig? Du hast schon ein bisschen anklingen gelassen. Einerseits geht es ja um Stärkeertrag, um insgesamt Trockenmasseertrag und andererseits geht es um Rückgang möglicherweise in der Verdaulichkeit der Strukturkohlenhydrate, oder?
Ja, und deswegen ist Mais in seiner Reife eher nicht einfach anzuhaben, sondern durchaus ein bisschen schwierig. Mhm. Das merkt man auch in der Praxis draußen, tendieren die Landwirtinnen tendenziell dazu, immer später das hinauszuzögern, jetzt vom Trockenmassegehalt der Gesamtpflanze.
Später, also meinst, die Ernte wird nach hinten verschoben, man erhofft sich positive Effekte an Menge, an Stärke und was kann passieren?
Richtig, das ist halt sehr jahresabhängig. Wenn du einen heißen Sommer hast, auch einen heißen September zum Beispiel, und man ist es gewohnt, zum gewissen Zeitpunkt die Maisernte durchzuführen, verleitet die Tradition natürlich, etwas zuzuwarten, und da ist man oft schon etwas zu spät. Und der Trockenmassegehalt geht dann beispielsweise über 40% hinauf. Das macht schon Schwierigkeiten dann mit der Silierung.
Das heißt, ich habe ein Problem in der Verdichtbarkeit, ein Problem dann auch mit Nacherwärmungen, Fehlgärungen.
Ja, Fehlgärungen in dem Sinn, die sind beim Mais eigentlich anders zu sehen als beim Gras. Völlig anders. Mhm. Die Silierfähigkeit von Maispflanzen ist ja sehr einfach. Wir haben wenig Eiweiß, wir haben wenig Mineralstoffe, das setzt die Pufferkapazität deutlich herunter und das lässt sich leicht vergären. Wir haben in der Regel sehr gute Milchsäuregärung. Der entscheidende Punkt bei der Gärung ist, wir brauchen auch ein wenig Essigsäure für die Stabilisierung, damit sich Hefen und Schimmelpilze nicht gut vermehren können. Einerseits und andererseits brauchen wir eine schlagkräftige Befüllung, damit wir nicht zu lange Luftkontakt mit dem Erntegut, mit dem Häckselgut haben. Ansonsten können sich Hefepilze vermehren, produzieren dann Alkohol und erhöhen etwas die Labilität in Richtung Nacherwärmung.
Das heißt, wenn ich zu trocken bin, habe ich das Risiko, dass ich es schwerer verdichten kann, dass ich mehr Sauerstoff im System habe und dann die Gärung nicht optimal läuft und auch Nacherwärmungsrisiko höher ist. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich zu spät ernte, kann auch die Verdaulichkeit der Gerüstsubstanzen schon zurückgehen, oder?
Ja, genau. Und das braucht eben auch entsprechende Untersuchungen, um diese Erkenntnisse gut herausarbeiten zu können. Wir hatten in den vergangenen, ja, sag ich einmal, oder vor 10, 15 Jahren noch nicht diese Häufigkeit von sehr trockenen Maispartien. Und deswegen konnten wir das noch nicht so abschätzen, wie sich die Erntezeitpunkte in dieser späten Phase auf die Verdaulichkeit auswirken. Jetzt, wo die Bauern tatsächlich mehr solche Partien ernten, sehen wir die Effekte aufgrund der Gerüstsubstanzen, vor allem von der Säuredetergentienfaser, vom ADF. Mhm. Das erreicht irgendwann im Laufe des Reifezustandes, nimmt das nicht kontinuierlich ab, sondern erreicht ein Plateau. Und das ist für uns ein guter Hinweis, dass die Restpflanzenverdaulichkeit eigentlich nicht besser wird, wenn man länger zuwartet, sondern ungefähr so im Bereich von 38 bis maximal 40% Trockenmasse der Gesamtpflanze. Ja, das ist natürlich schon wissenschaftlich. Das. Mhm. Aber hier erreicht man ungefähr einen Kipppunkt. Wenn man länger wartet, dann ist der Benefit über etwas mehr Stärke, dass die noch zugelegt wird über den Kornanteil, wiegt das nicht mehr auf, was man an Verdaulichkeit der Restpflanze letzten Endes verliert.
Dann marschiert mehr durch. Das heißt, das Optimum, würdest du sagen, in der Maissilage Trockenmassegehalte zwischen 35 und 38% plus minus 2%?
Absolut. Mhm. Also wenn man dorthin kommt, hat man einen Treffer gelandet. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, wie wichtig die Verdichtung ist. Letzten Endes für die Gärung ist es noch nicht so entscheidend, aber wenn der Silo dann geöffnet wird, wenn wir schlecht verdichtete Partien haben, kann Luftsauerstoff relativ leicht in das Gefüge der Anschnittfläche eindringen und dann kommt es eben zu Problemen mit Nacherwärmung.
Gehen wir ein bisschen jetzt schon in das Bereich Verdichtung und da freut mich halt das Schlagwort Häcksellänge, Anschlagen der Körner fällt mir ein. Ja. Andererseits fällt mir aber auch ein, die Rinder brauchen Strukturwirksamkeit. Wie bringen wir das alles in ein gutes System?
Man könnte so sagen, es gibt eine gewisse Abhängigkeit von der wünschenswerten Häcksellänge und dem Trockenmassegehalt. Wenn man es auf der feuchten Seite ist, das kann ja durchaus mal passieren, dass die Sorten jetzt mit den Witterungsverhältnissen mal nicht so gut zusammenpassen oder man hat ein Hagelereignis, muss früher häckseln. Wenn man auf der feuchteren Seite ist, häckselt man tendenziell länger. Mhm. Da sprechen wir durchaus von 10 mm oder mehr. Mhm. Mhm. Je trockener das Material wird, umso eher geht man in Richtung 5 bis 6 mm. Darunter soll man nicht gehen, weil ganz einfach dann die Faserverdaulichkeit vom Silomais eingeschränkt wird, weil zu kurze Teile sinken im Pansen schnell ab.
Beziehungsweise wandern auch schnell durch den Verdauungstrakt durch.
Und können dann nicht wiedergekaut werden. Da verzichtet man auf wertvolle Energie aus diesen Faserstoffen. Die gehen einfach dann als Defizit irgendwo in die Rechnung hinein.
Es hat ja auch die Varianten gegeben, wo man bewusst sehr lange häckselt. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Absolut. Es war einmal ein Hype vor 2, 3, 5 Jahren. Wie schaut es da aus?
Ja, amerikanische Praktiker, muss man sagen, aus dem Dienstleistungsbereich haben erkannt, dass die Faserlänge durchaus ein interessantes Kriterium wäre für Betriebe mit sehr hohen Maisanteilen in den Rationen.
Und viel Kraftfutter, also eher Extremrationen, richtig, muss man jetzt einmal sagen. Das ist halt nach
die
Österreich auch hereingeschwappt.
Die Amerikaner haben solche Rationen durchaus mit diesen Rationskomponenten und die hatten Probleme, klarerweise mit sehr kurzen Faserlängen.
Pansenübersäuerungsprobleme.
Pansenübersäuerung und zu wenig Wiederkautätigkeit. Mhm. Und das wollten sie und haben sie kompensiert mit Häcksellängen 20 bis 26 mm von der Ganzpflanze einerseits.
Theoretische Häcksellänge.
Theoretische Häcksellänge, richtig. Und andererseits aber mit einem speziellen Korncracker. der wesentlich besser das Korn aufschließt als gewöhnliche Reibplatten oder Korncracker, die wir aus unseren westeuropäischen Häckslersystemen kennen. Dieses Shredledge-System, das von den Amerikanern kam, hatte durchaus einen, wie du sagst, einen gewissen Hype. Jetzt im vergangenen Jahr hat sich der nicht verstärkt. Mhm. Also es gibt keinen Trend nach oben, wo jeder das machen möchte. Es hat sich so bei gewissen Betrieben etabliert, vielleicht bei Mastbetrieben, die diese hohen Maisrationen einsetzen. Aber generell wurden, denke ich, auch negative Erfahrungen gemacht.
Nacherwärmungsrisiko ist sicherlich ein Thema.
Schlechtere Verdichtung, 10% weniger. Und die gebrannten Kinder sind da wieder zurück auf die traditionelle Häckslertechnik, die sie kennen. Und somit hat sich das Ganze eingependelt.
Anschlagen der Körner ist ein wichtiges Thema. Kann man auch Kotanalysen oder Kot beurteilen, selbst im Sieb, schauen, ob ganze Körner dann im Kot dabei sind, dann habe ich vorne ein Problem gehabt.
Absolut. Wenn halbe oder ganze Körner ganz einfach den Häcksler passieren und in den Silo hineinkommen, dann kann der Wiederkäuer das nicht zur Gänze sehr gut aufschließen. Und die Körner finden sich oft am Melkstand, wenn man
das auswascht zum Beispiel.
Ganz genau. Und dann hat man immer eine Sicht auf die Dinge. Ich denke, es ist auch, du bist ja als Fütterungsexperte damit betraut, wenn zu viel Stärke angeflutet wird, dann in den Dickdarm rein, macht Probleme, weil da kommt es auch zu Nachgärungsprozessen.
Verschiebung des Mikrobioms.
Die sind ja nicht unbedingt erwünscht. Also das soll man durchaus am Schirm haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man mit dem Häckseln startet, gleich einmal eine Kontrolle des Erntegutes durchzuführen, um zu sehen, wie ist denn der Cracker-Status. Da muss man sofort Rückmeldung an den Häckslerfahrer geben, dass der den Cracker besser einstellt, damit die Korncrackung passt.
Vielleicht bevor wir jetzt noch zum Silieren selber kommen, im Silo, Schnitthöhe als Thema noch vielleicht. Das ist ja jetzt auch noch bei der Ernte möglicherweise ein Thema. Ich könnte ja höher schneiden. Der untere Teil meiner Pflanzen ist ja eher stärkearm und strukturkohlenhydratreich.
Natürlich. Ist natürlich ein Thema, speziell bei den Mastbetrieben fällt mir das durchaus von Zeit zu Zeit wieder auf, die jetzt mehr Stärke drinnen haben wollen in pro Kilogramm Trockenmasse, um eben die Tageszunahmen von der Seite zu verbessern. Wenn man weniger Faserstoffe drinnen hat, erhöht sich klarerweise auch der Proteingehalt im Silomais. Das ist durchaus erwünscht. Allerdings, wenn man jetzt so Häckselhöhen, jetzt sage ich mal 50 bis 60 Zentimeter wählt, das ist dann, bleibt dann schon viel Restmasse an Stängel über, dann muss man halt auch mit Ertragsabnahmen rechnen, die je 20 Zentimeter durchaus 5% betragen können. Und das muss man sich halt klar sein. Hat man jetzt Spitzenerträge durch ein gutes Maisjahr, kann man sich das möglicherweise leisten, ist die Situation aufgrund der Wetterlage eher dürftig vom Ertrag her, dann wird man sich das sehr schwer überlegen, auf diese Erträge zu verzichten.
Bevor wir jetzt zum Silieren noch kommen, schon jetzt noch Frostereignisse oder Hagelereignisse. Und was bedeutet das für die Ernte? Erntezeitpunkt. Muss ich dann schnell ernten? Was heißt das auch für Mykotoxine möglicherweise?
Mich fasziniert ja die Pflanze Mais wirklich sehr. Es ist ein Wunder der Natur, was diese Pflanze auch in der Lage ist, nach einer gewissen Zerstörung sich wieder zu regenerieren, möchte man fast sagen. Bestände, die durch Hagelschlag ziemlich zerfranst aussehen, schauen nach wenigen Wochen oft schon wieder rehabilitiert aus und können durchaus noch in der Lage sein, sich so gestalten, dass man sie noch unter Anführungsstrichen normal ernten kann. Es hängt immer vom Schadausmaß ab und von der Zeit, wann ist das Hagelereignis gewesen. Also wenn schon befruchtete Kolben da sind und sich die Körner ausbilden, es schlagen die Körner dann in die Lieschen hinein und vielleicht sogar durch, dann kann es kritisch sein, weil das sind Eintrittspforten für Pilze, für Feldpilze, die letzten Endes dann auch Mykotoxine bilden können. Sogenannte Fusarien sind da am Werk. Mhm. Und das muss man in der Feldbeobachtung, in der Schadensbeurteilung genau am Schirm haben. Was ist beschädigt? Wie viel ist beschädigt? Mhm. Um davon abzuleiten, braucht es sofort eine Ernte, um nach Masse zu retten? Oder kann ich eher zeitlich verzögert mit der Ernte beginnen? Mhm. Hat man ein Frostereignis, und das kann ja durchaus passieren, wir haben in den letzten Jahren September gehabt, die wir gar nicht so gewohnt waren aus den vergangenen Jahren, weil wir sind jetzt schon Wärme gewohnt im September, aber es kann auch polare Kaltluft momentan reinkommen und ein Frostereignis stattfinden. Da muss sofort nach dem Frostereignis geerntet werden.
Weil sonst?
Weil diese subtropische Pflanze das einfach nicht kennt und massiv mit einer Abreife reagiert. Die Pflanzen werden innerhalb kürzester Zeit braun und dann passiert eine starke Verpilzung. Die muss man auf jeden Fall hinteranhalten, weil sonst ist das Problem mit Mykotoxinen massiv und betrifft natürlich auch die Wiederkäuer. Mhm.
Gut, jetzt sind wir im Silo. Wie mache ich das optimal? Verwende ich Siliermittel generell oder zu bestimmten Anlässen notwendig?
Bevor wir zu den Siliermitteln kommen, möchte ich schon noch eins dazu sagen. Zur Ernte sozusagen, die man heute betrachtet im Vergleich noch zu 10, 15 Jahren in der Vergangenheit. Und das ist schon auch in den LK-Silage-Projekten sehr schön zutage gekommen, dass die betriebliche Entwicklung einerseits und die Entwicklung des Angebotes von Dienstleistern und Maschinenringen auch gewaltig sich in die Zukunft in der Schlagkräftigkeit entwickelt. Mhm. Also wir haben heute Ernteleistungen durch sehr breite Erntegerätschaften. Wir reden hier von 10 Reihern bis zu 12 Reihern mit gewaltiger Leistungsbereitschaft.
Was bedeutet das?
Die bringen sehr hohe Mengen an das Silo heran.
Super, oder?
Prima, weil du kannst natürlich in kurzer Zeit große Flächen reinbringen. Das ist auf der anderen Seite ein Dilemma, weil wir haben Kammern, die befüllt werden und da braucht es aber auch nicht zu hohe Schütthöhen, damit die Verdichtungsgerätschaften das Ganze bewerkstelligen können.
Das heißt, Verdichtung und Menge in der Zeiteinheit, die in den Silo
kommen,
muss
abgestimmt sein. Die sollen harmonieren. Mhm. Natürlich soll in der Folge auch mit dem Viehbestand die Anschnittfläche abgestimmt sein. Das ist oft eine Herausforderung für die Betriebe, speziell wenn große Maisernten von den Flächen hereinkommen. Bei guten Erträgen sieht man oft überfüllte Fahrsilokammern. Und so große Anschnittflächen haben natürlich oft das Problem in der Folge, dass der Vorschub nicht gewährleistet
wird. Gerade in den wärmeren Zeiten dann, wenn der Silo dann angeschnitten wird, der geht dann gerne hoch, oder?
Genau. Mhm. Also Fazit aus dem Ganzen, wir haben ein leicht silierbares Gut, aber das ist auch leicht verderblich. Mhm. Deswegen müssen wir sehr schlagkräftig in der Ernte sein, bei bester Verdichtung und nicht zu großer Anschnittfläche das Ganze sehen. Mhm. Wenn wir das schaffen, dann haben wir gute Karten, dass wir ein Top-Produkt haben mit hoher Wertigkeit.
Warum brauche ich dann oder setzen manche Betriebe Siliermittel ein?
Das Siliermittel ist, muss man auch in gewisser Weise als Sicherheit ansehen. Mhm. Weil man schützt sich letzten Endes, wenn die Dinge, wie die ich schon angesprochen habe, mit großen Mengen, ja, mit zu wenig Vorschub, mit zu geringer Verdichtung, wenn die da sind, dann hat man auch gleichzeitig ein erhöhtes Risiko Richtung Nacherwärmung. Und Nacherwärmung ist der Beginn eines mikrobiellen Verderbes.
Und Energieverlust, ist ganz
und,
klar.
Und Verlust an Masse und Energie.
Deutlich spürbar.
Na klar, also das heißt auch tatsächlich, das ist ein Schaden für den Betrieb.
Und was ist dann im Siliermittel drinnen, damit ich das dann vermeide? Sind das Mikroorganismen oder...
Ja. Danke für die Frage. Wir haben hier zwei Strategien prinzipiell. Wenn wir uns die Wirkungsrichtung von Siliermitteln ansehen und betrachten, da haben wir bei den biologischen Impfkulturen klassisch die Milchsäurebakterien. Und hier gibt es zwei unterschiedliche zu nennen. Einerseits die homofermentativen Milchsäurebakterien.
Homofermentativ heißt, sie produzieren ausschließlich Milchsäure. Ja,
die können wir hier gar nicht brauchen, weil die liefern uns keine Stabilität.
Du brauchst ein bisschen Essigsäure.
Absolut. Und das können die heterofermentativen Milchsäurebakterien, wie zum Beispiel den Lactobacillus buchneri. Das sind spezielle Milchsäurebakterien, die sind in der Lage, Essigsäure auch zu produzieren. Und da gibt es jetzt auch noch eine gewisse Komplexheit. Und Komplexheit, Kompliziertheit heißt natürlich, ich brauche auch ein gewisses Fachwissen in der Anwendung dieser Produkte, damit ich zielgenau weiß, wenn ich das einsetze, habe ich diese Wirkung zu erwarten.
Dann kannst du uns das jetzt erzählen, was du meinst?
Ja, das brenne ich dafür, weil dieser Buchneri, der produziert diese Essigsäure nicht sofort. Also wenn jetzt luftdicht abgeschlossen ist, wird zuerst ein paar Wochen eher nur Milchsäure von diesen Bakterien produziert und nach einigen Wochen dann schalten die sozusagen um. Mhm. Wenn schon eine Stabilität da ist, dann produzieren die Essigsäure. Mhm. Und das braucht eine gewisse Gärdauer.
Und wo sind wir da? Bei 6 Wochen, 8 Wochen?
Ja, ganz genau richtig.
Ah, 6 bis 8 Wochen
ja. Okay. Bräuchte man, damit das Ganze wirklich gut inszeniert wird und wir ausreichende Essigsäuregehalte haben. Mhm. Und da kommen wir auf ein weiteres Problem in der Praxis zu sprechen. Zu frühe Öffnung der Maissilagen. Und wenn ich große Maissilage Lager habe, ist es natürlich auch ein gewisses Risiko, sehr früh zu öffnen, wenn die Essigsäure noch nicht da ist. Da kann dann Verderb und Nacherwärmung bereits auch stattfinden. Und das wollen wir nicht. Es gibt jetzt Milchsäurebakterien der neuesten Generation, die sind sehr schnell in der Essigsäureproduktion.
Okay.
Und die brauchen wir. Also wir wollen die anwenden im Vergleich zu den älteren Buchneri-Stämmen, die jetzt innerhalb von 14 Tagen auch schon Essigsäure bilden. Mhm. Weil die Betriebe warten ja förmlich drauf, im Herbst wieder die Tiere mit ausreichend guten Maisrationen versorgen zu können. Und die wollen wir natürlich nicht aufhalten.
Allein ihr könnt jetzt fragen, warum mische ich nicht gleich Essigsäure dazu?
Ja, nimmst mir das jetzt vorweg. Säuren sind die zweite Schlagrichtung, mit denen man wirklich Verderb sozusagen aufhalten kann. Weil es gibt nicht nur Essigsäure als aktive Säure, um Hefen und Schimmelpilze an der Vermehrung zu verhindern, sondern es gibt zum Beispiel andere organische Säuren wie Propionsäure. Da braucht man deutlich weniger in der Anwendung, in der Applikation als bei Essigsäure. Ist in einem gewissen Sinn, wenn man es konzentriert verwendet, ein bisschen aufzupassen wegen Korrosion. Aber es gibt auch abgepufferte Säuren, wo das kein Problem ist.
Und die verwende ich wann? Beim Silierprozess oder beim Silieren. Bei der Entnahme?
Beim Silieren. Unbedingt beim Silieren. Auch wenn man sie vielleicht nur im letzten Drittel verwendet. Letztes also in den Drittel? Oberen Schichten, in den obersten 60 Zentimetern zum Beispiel. Ja? Darunter ist man relativ safe. Aber in den schlechter verdichteten oberflächlichen Schichten, da braucht es dann diese Säuren, um vor den Schimmeln und Hefepilzen Ruhe zu haben.
Könnte ja, wenn ich weiß, ich auf der Südseite beginne mit dem Anschneiden, dass ich dort das verwende, weil ich da halt nach 4 Wochen schon anschneiden muss.
Ja, klar. Dann also du bist ein Stratege. Ein Stratege. Das gefällt mir sehr gut und das ist auch ein Ratschlag für die Praktiker. Säuren sind prinzipiell teurer als Milchsäurebakterienpräparate. Okay. Deutlich. Also da reden wir durchaus vom Dreifachen, von den Kosten her. Deswegen ist eine Anwendung mit Hirn sicherlich sinnvoll. Man verwendet diese Säuren in den Bereichen, wo ich vielleicht mit dem Anschnitt beginne. Dann bin ich dort schon safe. Ja. Spezielle Säuren wie Benzoesäure oder Sorbinsäure, die sind am effektivsten gegen Schimmel und Hefen, haben aber einen Nachteil, sie können beim Biobetrieb nicht angewendet werden. Mhm. Also da muss man auch wieder wissen, was darf ich wo verwenden. Mhm.
Dann gibt es die Silierregeln einzuhalten, das heißt gut verdichten, rasch abdecken, die Folien geschickt zu legen, dass nicht Wasser eintritt. Ja. Dann könnte ich auch Analysen machen, oder? Vom Futter.
Ja, natürlich.
Das kann ich durchaus auch, wann würdest du, wenn ich sage, ich möchte mein Maissilo heuer mal beproben,
ja.
Kann ich das noch 3 Tage schon machen? Oder wann würdest du auch auf 6 Wochen warten, 8 Wochen warten?
Ja, unbedingt. Mhm. Also der Haufen soll durchgegoren sein und dann macht es wirklich Sinn, eine Probe zu entnehmen, die repräsentativ für das ganze Futterlager ist sozusagen. Mhm. Wenn man Maisballen hat, die ja auch zunehmen in der Praxis. Mhm. Wir haben mittlerweile 13% Maisballen.
Okay.
Wow. Ja. Mhm. Und das, da muss man halt vielleicht 2 oder 3 maximal beproben. Und das wird er gut verschließen. Aber eine Probenahme ist schon sinnvoll, um auch die Qualitäten für die Rationen gut einschätzen zu können.
Der Eiweißgehalt zum Beispiel oder auch die Energiegehalte sind ja wichtig dann in der Gesamtrationsgestaltung.
Das ist in einem Mastbetrieb, der vielleicht im Grammbereich Defizite hat, jetzt bei den Proteingehalten, schon eine große Auswirkung, weil er muss es ja in der Ration letzten Endes auch wieder effektiv ergänzen, damit die Bedarfsgerechtheit für die Tiere dann da ist.
Das heißt, die Probe nicht zu früh zu ziehen, dann in das Labor zu schicken. Und was schaue ich mir im Labor an?
Im Labor schaut man sich die typische Nährstoffanalyse an. Mhm. Ich würde empfehlen, darüber hinaus, wie du angesprochen hast, die Gerüstsubstanzen, also neutrale Detergenzienfaser, Säuredetergenzienfaser und Lignin, um auch hier schon Hinweise zu haben Richtung Verdaulichkeit der Restpflanze. Mhm. Und zusätzlich bräuchten wir die Gärqualität, also pH-Wert ist normal kein Problem beim Silomais, aber das Gärsäuremuster und Ethanol. Zusätzlich haben wir...
Ethanol, also sag ein bisschen was zum Ethanol.
Bevor ich jetzt zum Ethanol was sage, wir haben einen Parameter, den hatten wir bisher nicht am Schirm, hatten aber einen Schwerpunkt jetzt im LK-Silage-Projekt, das ist das 1,2-Propandiol. Mhm. In der Praxis durchaus als Propylenglykol bekannt. Mhm. Ein energiereicher Zusatzstoff, der jetzt bei hochlaktierenden Tieren zum Beispiel eingesetzt wird. Das wird von dem Lactobacillus buchneri interessanterweise erzeugt, dieser Stoff als Stoffwechselprodukt, und gibt uns einen Hinweis, hat jetzt das Siliermittel funktioniert oder nicht.
Und freuen wir uns über hohe Gehalte?
Ja, natürlich. Hohe Gehalte, sage ich jetzt einmal, in ersten Erfahrungen, wenn wir mehr als 5 Gramm 1,2-Propandiol in der Silage drinnen finden, können wir sagen, das hat gut funktioniert. Finden wir jetzt kaum etwas drinnen, dann war der Erfolg des Siliermittels, das wir eingesetzt haben mit diesem Buchneri, nicht gegeben. Und das ist schon erstaunlich, wenn wir aus den Ergebnissen heraus dann sehen, ein Drittel hat gut funktioniert, gute Essigsäuregehalte, gute 1,2-Propandiol-Gehalte. Bei einem Drittel der Silagen, die wir untersucht haben, war das so im Rahmen, dass wir sagen, das hat einigermaßen funktioniert, aber bei einem Drittel nicht. Und das ist schon ein Punkt, wo wir...
Was waren da die Ursachen?
Das wissen wir natürlich nicht haargenau. Okay. Aber wir wissen, es gibt Zustände, die im Management vielleicht verborgen sind oder im Erntegut. Es kann auch ein Dosierungsproblem sein, ein Verteilungsproblem. Mhm. Ja. Und diese Dinge abzuklären, wäre natürlich für einen Praktiker ganz wichtig, weil er investiert ja in so ein Produkt, um sicher zu sein, dass er mit dem wertvollen Material dann ein ganzes Jahr lang arbeiten kann.
Man kann schlechte Silierbedingungen nicht durch mikrobielle Silierzusätze kaschieren. Weil die brauchen bestes Siliermanagement, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Das kann man daraus ableiten. Säure ist vielleicht eher die Variante, die unter diesen Bedingungen vielleicht schon noch funktioniert, ja. Aber unter suboptimalen Silierbedingungen sind Mikroorganismenprodukte nicht gut.
Ja, die Säure hat durch ihre chemischen Wirkstoffe, natürlich, wenn die gut verteilt und richtig dosiert ist, schon eine andere Wirkungsweise. Das muss man hier an dieser Stelle wirklich deutlich sagen. Aber in der Praxis sehen wir, dass auch die Säureanwendung nicht ein Selbstläufer, ein Garant ist. Man braucht diese gute fachliche Praxis in der Anwendung, sonst ist auch das Investment bei den Säuren nicht sicher.
Mhm. Man muss gut verteilen.
Und die Kosten Geld. Mhm. Und das ist halt auch bei den Praktikern durchaus ja ein Wunderpunkt. Vielleicht hat man den Spargedanken durchaus ein bisschen im Hinterkopf, wendet etwas zu wenig oder zu unpräzise an und dann ist der Erfolg schon wieder eingetrübt. Ja. Das wollen wir natürlich nicht.
Genau. Nachwärmungsrisiko ist natürlich höher in der warmen Jahreszeit, wenn ich es anschneide.
Ja.
Das heißt, gerade der Silo, der muss besonders gut gemanagt werden, wo ich weiß, da muss ich über den Sommer drüber futtern, oder?
Wir reden hier in der guten fachlichen Praxis von Vorschub pro Woche.
Ja, vielleicht kannst du ein paar zu Faustzahlen sagen.
Von 2,5 Meter, die wir uns wünschen. Mhm. Das erreichen wir in der Praxis aber bei weitem nur bei den wenigsten Betrieben. Da sind natürlich die Betriebe, die jetzt einen Silo-Ballen haben, etwas besser aufgestellt, weil die sind schnell verfüttert.
Ja, kostet halt auch mehr.
Große Anschnittfläche wird es da schwierig. Mhm. Und von den Verdichtungen her bräuchte man da natürlich auch entsprechend Ergebnisse in Richtung mehr als 250 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter.
Das ist eine hohe.
Das ist nicht so wenig. Mhm. Also da zwickt es oft in der Praxis gewaltig, vor allem wenn diese zwei Dinge dann aufeinander prallen. Mhm. Ungünstige Verdichtung und zu wenig Vorschub.
Wie also schaut es aus mit der Anschnittfläche? Da gibt es ja auch oft grausliche Bilder.
Nur noch ergänzend, also ungefähr 50% der Betriebe in Österreich haben weniger als einen Meter Vorschub pro Woche. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, das ist nicht unproblematisch. Mhm. Klarerweise, wenn wir Entnahmewerkzeuge haben, die die Anschnittfläche auflockern, wo die Luft schneller reindringen kann, ist das negativ zu sehen. Mhm. Speziell beim Mais. Haben wir glatte Oberflächen, die durch Fräsung zum Beispiel oder durch sehr gut schneidende Werkzeuge eine schöne, ordentliche, glatte Anschnittfläche erzeugen, dann haben wir gute Karten.
Was macht der Reinhard, wenn er zu einem warmen Silo kommt? Er greift mit der Hand hinein und stellt fest, oh pur, 60 Grad.
Ja, das Ganze ist nicht so einfach, weil du hast sehr unterschiedliche Verhältnisse. Ich habe gestern erst mit dem Karl Wurm mich darüber unterhalten.
Fütterungsberater aus der Steiermark,
das ist von der Landwirtschaftskammer. Wir haben in den beginnenden Gärphasen, ja, bis die Hauptgärung abgeschlossen ist, ja auch im Kern von solchen großen Silohaufen durchaus Temperaturen über 25 Grad drinnen. Und da denkt man sich oft, um Gottes Willen, wenn ich jetzt ein Silo aufmache, oh, der ist viel zu warm, der Silo. Aber das ist noch ein Relikt aus der Hauptgärung. Mhm. Da braucht man sich deswegen nicht jeden Tag schlaflos ins Bett hineinlegen, sondern wichtig sind die Zonen in Oberflächennähe, die eher etwas unzureichend verdichtet oftmals sind. Wenn da die Temperaturen über 25 Grad
hinaufgehen. 25 Grad ist da schon die Grenze.
Da wird's schon etwas schwierig. Mhm. Man ist nicht schlecht beraten, wenn man eine kleine Temperatursonde zur Hand hat. Mhm. Ein Einstechthermometer sozusagen. Wir haben uns auch gestern darüber unterhalten, ungefähr 40 cm hineinstechen. An 3 bis 4 Stellen hätte ich gemeint. Das wäre einmal eher am Rand, an der Oberfläche, in der Mitte und einmal im Kernbereich. Wahrscheinlich schadet es auch nicht, wenn man auf der rechten Seite zum Beispiel misst. Dann hat man einen Überblick über das gesamte Silo und man kann daraus lernen, sind wir über diesen 25 Grad und wie ist im Vergleich dazu die Kerntemperatur?
Und wann würdest du reagieren? Und was tust du vor allem dann?
Ja, wenn man schon mal Richtung 25
Mittelwert geht, oder?
Da hinauf kommt dann an der Oberfläche und man hat vielleicht Außentemperaturen von 10 bis 15 Grad, dann ist das schon ein Hinweis, dass das nicht so super ist. Mhm. Also beruhigt wäre ich ehrlich gesagt, wenn jetzt beim Einstechen die Silagetemperatur 15 Grad hat.
Mhm. Außentemperatur und Innentemperatur, ja, in etwa.
Die Differenz dann von der, freilich, jetzt haben wir ja in den Sommermonaten auch Temperaturen über 20, über 25 Grad, aber diese Silagetemperatur über 25 Grad, da muss man dann schon sagen, da ist es auf jeden Fall erforderlich, dann vielleicht tiefer hineinzustechen, um zu sehen, ist das bei ungefähr einem Meter Tiefe auch noch warm oder nimmt dann die Temperatur wieder ab. Kann ich mit Vorschub, Erhöhung das Problem reduzieren oder brauche ich vielleicht schon drastischere Maßnahmen?
Was ist das?
Drastischere Maßnahme wäre, dass ich diese unkontrollierbare Erwärmung durch eine massive Entnahme der ganzen Oberfläche sozusagen entkopple. Ich siliere um, heißt das.
Resilieren, sozusagen. Resilieren. Ein zweites Mal silieren.
Ja, genau. Die Oberflächenschichte, wie gesagt, kritisch sehe ich die oberen 60 cm. Wenn ich die wegbringen kann, umschichte in ein anderes Silo hinein, vielleicht auch mit Säure behandle und dieses Material dann in den nächsten Wochen schnell verfüttere mit großem Vorschub. Einerseits. Andererseits die abgefahrene, sichtbare, neue Oberflächenschicht mit Säure behandle und den Silo
wieder
komplett verschließe. Dass der wieder safe ist, dann weiß ich, ich kann das problematische Material binnen kurzer Zeit verfüttern und habe ein sicheres Futterlager für die nächsten Monate, das ich dann auch mit höheren Vorschub
viel Arbeit rein hat. Andere Variante wäre, einen ganzen Silo noch einmal zu resilieren, komplett umschichten.
Das macht man nicht.
Macht man nicht.
Nein, das ist viel zu aufwendig.
Anschnittfläche zu behandeln mit Propionsäure?
Hat man natürlich auch probiert, aber du bringst in so eine dichte Anschnittfläche relativ wenig in die Substanz hinein. Das saugt vielleicht gerade an der Oberfläche Gas dann relativ schnell wieder ab, die Säure, und du hast kaum einen Erfolg. Also du dringst nicht in diese Tiefe hinein, wo wir es bräuchten, in 30, 40 Zentimeter. Da bräuchte man Impfspritzen sozusagen, mit denen man eine Injektion machen kann, aber das ist zu wenig effizient.
Es könnte maximal dann funktionieren, wenn es hinten drinnen schon noch kalt ist, aber vorne heraus immer bei der Anschnittfläche doch warm, dann könnte ich sogar, ich schneide die Blöcke runter und dann behandle ich und versucht so, dass es mir nicht anzündet wieder weiter.
Ja, das wäre sowieso eine Taktik, wenn man jetzt auch Anschnittfläche in Hauptwindrichtung zum Beispiel hat, dass man durchaus eine Besprühung durchführt, gegen das spricht ja nichts. Man kann dort in dem Fall auch die Folie wieder runterrollen und hat ein Milieu auch mit gasender Säureschutzatmosphäre, wo sich nicht so schnell etwas tut.
Neben den Energieverlusten kann es da auch zu Mykotoxinproblematiken kommen bei Erwärmung?
Könnte ich mir schon vorstellen, wenn solche Lagerpilze, die zur Familie der Schimmelpilze gehören, im Spiel sind, die Verderbanzeiger sind und auch Mykotoxine, Pilzgifte entwickeln. In dem Spannungsfeld Schimmelpilze, Mykotoxine, das ist durchaus auch eine komplexe Geschichte, wo wir noch nicht so viel Erfahrung haben, speziell auch im Rinderbereich. Firmen bieten mittlerweile auch Mykotoxinbinder an oder Produkte, die diese Mykotoxine zerlegen in ungefährlichere Fragmente.
Zumindest wird es behauptet. Ich würde da ein bisschen vorsichtig sein.
Ich spreche es nur an, weil es gibt Entwicklungen in diese Richtungen. Vielleicht weiß man weiß noch zu wenig. Und ich finde es gut, wenn Forschung betrieben wird dahingehend, um mehr Klarheit zu schaffen. Es gibt pilzliche Probleme, die stehen immer in Verbindung mit Sauerstoff. Also wenn am Folienmaterial etwas nicht in Ordnung ist, vielleicht auch keine Wandfolie verwendet,
zu trocken geerntet,
ja, dann können natürlich gewisse Luftkonzentrationen an der Oberfläche wirksam werden und dann hast du irgendwo dann eine pilzliche Entwicklung, die dann...
Wenn ich mir den Silo anschaue und ich sehe da drinnen so Pilznester, ja. Ist das immer automatisch Mykotoxine dann problematisch?
Nein.
Oder umgekehrt gesagt, können auch Mykotoxine drinnen sein, ohne dass ich ein Pilznester sehe?
Das ist eher der Fall, weil du hast durch diese Fusarien, die an den Kolben sind, das sind meistens rötlich-bläuliche Verpilzungen auf den Kolben, die hast du am Feld, aber die siehst du im Silo dann nicht mehr prominent drinnen und hast trotzdem Cearalenon oder Deoxynivalenol Konzentrationen, die anzeigen, da war was im Feld draußen verpilzungsmäßig da. Wenn wir die Schimmelknollen zum Beispiel betrachten, die kommen nicht an der Oberfläche vor, sondern in Schichten ungefähr von einer halben Meter Tiefe, in sehr gut verdichteten Lagen, hast du faustgroße blaue oder rote Knollen drinnen. Das sind auch Pilze, die durchaus vom Feld her eine Grundinfektion anzeigten, aber der blaue Penicillium roqueforti, den kennen wir vom Schimmelkäse, der riecht auch entsprechend käsig, Der manifestiert sich dann mit sehr wenig Luftsauerstoff. Und wenn durch das Anschneiden des Silos dann der Sauerstoff sich reinkriecht, dann blähen sich dort genau in diesen Umgebungen, wo der ein perfektes Milieu hat, diese Knollen auf.
Und freue ich mich drüber?
Nein, man freut sich nicht, weil man hat viel Arbeit damit, die wieder auszuklauben.
Also nicht verfüttern, würdest du sagen?
Das ist natürlich ein Thema. Leider gibt es Tiere, die gerade solche Knollen sogar gerne fressen. Aber wir kennen es ja von den Antibiotika-Produkten her, pilzliche Giftstoffe sozusagen wirken antibiotisch, Antibiotika, auch im Pansen und vermindern dadurch die Leistung der Bakterienmasse im Pansen. Also wir wollen alles unternehmen, dass wir diese Pilze verhindern, dass sich die nicht entwickeln können. Haben wir Säuren, Benzoesäure, Sorbinsäure, wie angesprochen, sind sehr effektiv gegen diese Art der Verpilzung.
Und wir wollen sie auch nicht selbst einatmen, diese Pilze.
Ja, das Einatmen von den Sporen her, das ist anders wie beim Heu, das haben wir dort eigentlich nicht. Aber durch die Aufnahme ist natürlich das jetzt nicht gesundheitlich erträglich, wenn da sehr viele Pilze natürlich vorkommen.
Kann man im Übrigen auch analysieren im Labor, oder?
Ich würde wirklich im Verdachtsfall, wenn man sagt, man hat Probleme, schon im Nacherwärmungsbereich durchaus mal eine Probeziehung durchführen in diesen Oberflächenschichten und der mikrobiologischen Befund sich holen, weil verdorbenes Material zu füttern, das ist dir gesundheitlich bedenklich. Und das gibt ja Untersuchungen aus Iden zum Beispiel, Dr. Engelhardt, der das nachgewiesen hat, wie sehr die Futteraufnahme auch schnell einknickt, wenn man so nacherwärmtes Material einfach mit der traditionellen Tagesordnung natürlich dann im Mischwagen drinnen hat oder so vorliegt. Ja. Ja.
Das muss man ja wissen, im Mischwagen ist es dann gut eingemischt und die Kühe können
sitzt nicht mehr.
Also selektieren oder überlassen.
Ja.
Zum Schluss noch, Sinnesprüfung, du bist ja jemand, der das auch gerne weitergibt und auch propagiert, mit den Augen, mit der Nase, mit den Sinnen eben, ja. Sehen auch, die Silage, Mais-Silage zu betrachten. Auf was schaue ich da und was wünsche ich mir?
Wünschen tue ich mir natürlich ein Silageergebnis, das in meiner sensorischen Wahrnehmung her ein eher fruchtig, frisches, angenehm milchsäureartiges Aroma mit einem leicht scharfen Essigsäurestich sich mir darbietet.
Farblich?
farblich gibt es eine große Bandbreite von eher frisch-grün mäßigen Farben, wo die Reife der Pflanzen noch nicht so fortgeschritten war, bis bei hohen Reifegraden ins Bräunliche hinein schon. Da darf man sich nicht zu sehr versteifen auf die Farbe.
Okay. Dass er von der Struktur?
Struktur?
Die Körner angeschlagen? Ja. Häckselingenverteilung recht einheitlich?
Das ist ein guter Hinweis. Also zu viele lange Lieschen und Bruchstücke jetzt sozusagen von am Häcksler, der zu wenig schneidet, das ist auch ungünstig. Mhm. Weil das sind auch Eindringpforten für Sauerstoff, wenn das alles so heraushängt, die ganzen Fasern. Also es soll schon einheitlich, ordentlich, sauber gehäckselt sein. Perfekter Kornaufschluss, eine ganz wichtige Sache für die ganze Verwertbarkeit von dem Mais, weil es hilft mir die Analyse nichts, wenn ich viele ganze Körner drinnen habe, die nicht verdaut werden, dann lügt mich der Stärkegehalt vom Analysenbefund mehr oder weniger etwas an. Mhm. Ja. Durchaus in diese Parameter, die wir angesprochen haben, auch Geld in die Hand nehmen, die Gärqualität untersuchen. Ja. Und die sensorische Seite ist zum Beispiel auch, was die Alkohole, die du vorher angesprochen hast, sehr interessant.
Haben wir noch nicht weiter geredet.
Ja, weil es gibt da Alkohole, die riechen stark nach Lösungsmitteln, wie Aceton zum Beispiel oder so nach Uhu-Kleber. Und wenn wir so einen Ester-Geruch vorfinden, dann kann das bei den Tieren zu Futterverweigerung sogar führen. Mhm. Die sind sehr sensibel, da kommt zwar nicht viel vor in den Silagen, aber die haben extrem feine Geruchswahrnehmung.
Besser wie mir.
Die Tiere, die Rinder. Und wenn das nicht passt, dann kann es eben auch zu solchen Ereignissen kommen, dass die das Futter nicht akzeptieren.
Und Ethanol? Wie kommt es zu Ethanol?
Ethanol ist hauptsächlich ein Produkt der Hefen, aber auch Milchsäurebakterien produzieren in gewissem Sinn in ihrem Stoffwechsel auch Ethanol. Wir akzeptieren hier durchaus Gehalte bis 10 Gramm pro Kilogramm Trockenmasse. Werden die Gehalte höher, muss uns eines klar sein, dass auch tendenziell die Gehalte von diesen Esteralkoholen ansteigen. Mhm. Also wenn wir 20, 30 Gramm Alkohol drinnen haben, ist das auch als Zellgift sozusagen eine Stoffwechselbelastung. Mhm. Sollen wir nicht unterschätzen. Die Futteraufnahmen werden zwar nicht sofort zurückgehen, aber man soll das am Schirm haben. Wenn das stark nach Alkohol riecht, ist das nicht unter den Tisch zu kehren, dass das kein Problem ist.
Gut, Reinhard, wo geht die Forschung hin im Bereich Silage, Mais-Silage? Woran wird aktuell gearbeitet, weltweit? Du hast ja einen guten Überblick.
Im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten, wo man die Züchtung stark in Richtung Massenentwicklung betrieben hat, muss man sagen, linear steigende Trockenmasseerträge. Ich denke, die Zeit ist vielleicht gekommen, wo man jetzt auch beim Mais mehr in die qualitative Richtung
Verdaulichkeit hineingeht. Der Struktur,
Kohlenhydrate. Ja, genau. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man hier Sorten, die in unserem Klimat gut funktionieren, einsetzt mit schon ordentlichen Erträgen, aber gleichzeitig mit diesen guten Verdaulichkeiten der Faser. Mhm. Wir vergessen, dass viel von der Pflanze ist Faser.
Ja, es brennt nicht nur vom Kolben.
Ja, und wenn wir hier eine gute Verdaulichkeit zur Verfügung haben, dann ist das eine wertvolle Energie. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, der Mais ist kein Weltmeister in der Verdaulichkeit der organischen Masse. Da liegen wir im Durchschnitt vielleicht bei 2-73% Verdaulichkeit. Wenn wir eine Kurzrasenweide hier hernehmen, liegen wir bei 80% Verdaulichkeit. Mhm. Also Gras kann auch super hoch verdaulich sein. Der riesige Vorteil von Mais ist, dass er einfach sehr wenig Mineralstoffe enthält. Deswegen ist er auch eine Energiebombe. Ja. Ich liebe den Mais, er ist eine faszinierende Pflanze, aber er gibt auch gleichzeitig immer wieder Rätsel auf Und er wird uns die nächsten Jahre gut beschäftigen, weil wir brauchen den Mais. Er ist für unsere Klimaentwicklung eine tolle Kultur, kann für unsere Betriebe wirklich was leisten. Er gehört nur richtig eingesetzt.
Und auch begrenzt im Einsatz.
Begrenzt eingesetzt.
Sehr hohe Maismengen erfordern wieder sehr viel Eiweißimport in den Betrieb.
Absolut.
Also es gibt auch dort ein Optimum, wie so oft im Leben.
Richtig.
Ich danke dir.
Sehr gerne.
Wir haben über vieles gesprochen, über das Finden der optimalen Häcksellänge, des richtigen Erntezeitpunktes, der Sorte, über die Analytik bis hin zum gesamten Siliervorgang. Danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise und ich wünsche dir in deiner Arbeit alles Gute weiterhin. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen und schauen Sie auch bei anderen hinein. Wir haben sehr viele interessante Folgen bereits aufgenommen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Knopfenstein.